Kann es sein, dass ich, also sind wir quasi sowas wie die Claudia Bertani von Fußball MML? Wir können die Sommerpause offiziell als beendet erklären?
Ja. Geht's denn schon? Nehmen wir jetzt schon auf? Wir nehmen auf, ne?
Ja. Ja.
Hier, also herzlich willkommen hier aus der Verrichtungsbox von OMR. Und ja, es sind, wie gesagt, es sind 40 Grad, ja. Temperatur steigt. Also im Grunde genommen so ein bisschen auch wie der Schädel von Uli Hoeneß auf dem Transfermarkt.
Ne? So. Wenn Sie schon wüssten, wen wir schon alles haben.
Ja. Also. Er hat ja tatsächlich auch nie gesagt, wen, sondern was wir schon alles sicher haben.
Ach so.
Vielleicht meinte er auch einfach Diskussionen, Fehler.
Abgänge,
Anspannung,
Abgänge.
Vielleicht war das so was Allgemeines. Wenn Sie wüssten, was wir schon alles sicher haben. Ja. Und, er hat ja nie gesagt, dass es dabei um Spieler geht. Ja.
Und fairerweise muss man, um einen Gag von Dominik Böhner auch noch mit aufzunehmen, muss man ja sagen, er hat ja auch nicht gesagt, dass er es weiß.
Das stimmt.
Oder?
Das ist richtig.
Also,
das ist
richtig. Nur, dass wir hier mal bei den Fakten bleiben.
Ja, nur beim FC Bayern, da gibt es ja derzeit so viele Abgänge. Hoeneß muss sich ja vorkommen wie Honecker 1989. Ne?
Wo wollt ihr denn alle hin? Wo ist es denn schöner als hier? Bitte, bleibt! Und was macht der auf dem Balkon der Prager Botschaft?
Hat Honecker nicht auch gesagt, ich liebe euch doch alle?
Ja, das war ja Mielke.
Ach, Mielke das war das.
Bitte, ich liebe euch doch alle!
Wäre auch toll als Schlagzeile, ne? FC Bayern verpflichtet Ochs und Esel.
Wobei, eigentlich Patrick Ochs und aber auch eine schöne Vorstellung, dass einfach Hoeneß auf dem Balkon der Sebener Straße steht. Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise heute, bitte.
Aber also, da war dann,
für
aber
viele, dann auch, vor allem für Renato Sanchez war es ein Tag der Befreiung.
Und schön wäre dann auf jeden Fall, wenn Robben und Ribéry in Jubel ausbrechen und irgendwie dann quasi in Sonderzügen
ja, wobei München und Ribéry waren, glaube ich, die einzigen, die nicht gejubelt haben. Speziell Ribéry hat er nochmal schwer mit einem Vierjahresvertrag gerechnet.
Ja. Ah, ja. Aber das Bild wäre trotzdem schön gewesen. Ja, so ein Sonderzug, total. In dem dann alle jubeln, nochmal winken.
Und so drei hauen so anerkennend, klopfen auf das Dach des Trabi, des goldenen Trabi, mit dem Franck Ribéry die Sebener Straße verlässt. Ne? Ja. Toll. Also ich merke schon.
Am Ende wird der goldene Trabi zerlegt von Salt Bay.
Oh Gott. Also Bilder über Bilder. Man merkt, wir hatten irgendwie, also wir haben kreative Verstopfung.
Alter, wir haben Bilderstau.
Ja, Bilderstau, so. Akuter Bilderstau.
Aber sag mal ganz kurz nochmal eine Frage, um mal bei den Fakten zu bleiben.
Ach so.
Beenden wir jetzt die Sommerpause oder ist das nicht eher so ein Zwischenruf?
Es ist so ein
unter dem Druck der Nachrichtenlage hat man uns aus dem Froster geholt und uns da in die Hitzekammer gesetzt.
Sie hören apropos Froster, habt ihr eigentlich mitbekommen und wir haben viele, viele Zuschriften, insbesondere auf Instagram, da bekommen, dass Froster genau die gleiche Musik verwendet wie wir. Wir können sie uns wirklich,
ehrlich?
Wir können uns mal kurz anhören. Ja. Achtung, Musik bitte. Damit herzlich willkommen zur Sommerfolge, nennen wir sie Sommerfolge, Intermezzo, das Sommerintermezzo oder auch das Sommerinterview in Fußball MML.
Oh. Oh. Sie hören Lukas Deppendorf.
Mike Nöcker spricht mit Mon Chéri von Fußball MML. Hier ist Micky Weisenherz.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin gerade auf einer Russenregatta und machen sich keine Sorgen. Die Knarre, die ich auf dem Foto habe, die benutze ich nur, um Doris abzuknallen. Wenn sie nicht endlich meinen Nachnamen ablegt. Fick die Henne.
So. Aber dieses Foto, James Bond Oldfinger, ey.
Oldfinger, beziehungsweise, wie sagte der großartige Olli Hilbring, ein Quantum Prost. Ne? Ja, es ist ein Quantum Prost. Wobei bei Bond sind wenigstens die Russen die Bösen noch, ne? So.
Ja.
Gut. So, und dann stelle ich jetzt, pass auf, dann stell ich ihn vor. Er ist mittlerweile nach 3 Wochen 40 Grad im Schatten, ist er der braune Tscherno Jobatai. Ah. Er ist Mike Nöcker.
Du wusstest meinen Namen nicht mehr. So lange haben wir schon nicht mehr
gemacht. Wir haben uns zu lange nicht gesehen.
Stimmt.
Wusstet ihr, wenn man oben auf dem Mount Everest steht, dass das Gehirn sich ausdehnt und es kommt aber irgendwann innen an den Schädel, ja, an sein Ende und dann fängt es langsam an, dir das Rückenmark, also die Wirbelsäule, runter zu tropfen und wird unten rausgepresst. So fühle ich mich im Moment bei 40 Grad, als würde das Gehirn so aus der Wirbelsäule rausgedrückt werden. Deswegen vergebt mir bitte.
Okay. Kein Problem. Der Mann, dem das Gehirn gerade aus der Wirbelsäule rausläuft, heißt Lukas Vogelsang.
Ach, Fuselsang, hast du ihn gerade Fuselsang genannt?
Fuselsang.
Lukas Fuselsang.
Fuselsang, das ist das, was ich gestern Abend gemacht habe.
Ja, ich merke das auch schon. Na?
Ja.
Ja, so. Lukas Fusel-Fan. Der bekannte Sänger, Lukas Fusel-Fan.
Sag mal, machen wir jetzt Werbung am Anfang oder am Ende?
In der Mitte habe ich mir überlegt. Wir machen Werbung dafür, dass wir in der Mitte Werbung machen.
Oh, geil, ein Cliffhanger.
Ja, so. Cliff Barnes ist gestorben, ne? Ist das so?
Alter, ich wollte dich schon vor 4 Wochen... Wollte ich dich dafür in der Spree ertränken, als du das in Berlin gemacht hast.
Ich fordere dein Ableben, wirklich.
Ja. So, kommen wir mal zur Sache.
Ja.
Und wir sind ja ein Fußball-Podcast.
So.
Ja. Reden wir mal, Lukas hat es ja gerade schon quasi angedeutet, die Realität, die Nachrichtenlage, die Breaking News sind...
Thorsten Legert ist Trainer von TuS Bövinghausen.
Und... Mats Hummels ist zurück bei Borussia Dortmund.
So.
Leroy Sané geht wahrscheinlich nicht zum FC Bayern.
Das ist jetzt nicht so eine Breaking News. Viele von uns haben das schon vor 4 Wochen gewusst.
Dafür wird jetzt aber sehr stark Dembélé gehandelt, sozusagen als Plan B.
Zu den Bayern?
Ja.
Oh, da freue ich mich drauf.
Warum?
Ich und diverse Vermieter in Bayern freuen uns darauf.
Hast du Immobilienbesitz in München?
Nee, weil ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass schon vor Jahren Jerome Boateng bei den Bayern so als quasi der Undisziplinierteste galt und Kalle Rummenigge ihn ja schon vor Jahren aufforderte, mal wieder so zurück zur Erde zu finden. Und da freue ich mich drauf. Also wenn die Bayern sagen, nee, also hier Dembélé, das könnte einer für uns sein, das gucke ich mir aus der Distanz, gucke ich mir das sehr, sehr gerne an.
Genüsslich quasi.
Ja, das gibt's überhaupt nicht. Wo ist der denn? Und was? Das ist seine Wohnung? Das sieht ja aus wie ein Kriegsgebiet. Was ist das, Raqqa oder seine Bude? Das gibt's doch nicht. Wo ist der überhaupt? Der hat wie lange PlayStation gespielt? Bis wann? Und wer ist das überhaupt? Brazzo wird von Dembélé abgeworben. Brazzo kündigt an, er ist ab dem 1.10. nicht mehr Sportdirektor beim FC Bayern, sondern weil er besser bezahlt wird, ab sofort neuer PlayStation-Kumpel von Dembélé.
Man muss dazu wissen, dass es ja tatsächlich irgendein Jungen oder Mann oder whatever gibt, auf jeden Fall ein Kumpel von Dembélé. Der kriegt 7.500 € im Monat dafür, dass er mit ihm PlayStation spielt.
Das war Kevin Prinz Boateng.
Hat sogar fünfstellig gekriegt.
Fünfstellig sogar? Mhm.
Das war...
Naja, man weiß nicht. Lukas, bist du noch da?
Na, ich weiß nicht. Hört ihr mich nicht?
Also ich höre Lukas.
Echt? Ich höre nicht.
Super.
Ich hatte mich schon gewundert.
Ja, weil ich habe nämlich die ganze Zeit probiert, auch was zu hören, aber Micky ist darüber einfach hinweggegangen.
Weil das Kopfhörerkabel kurz, das war...
Ach so, deshalb hat er...
Ey, ich hatte mich...
Okay. Pass auf, da mache ich jetzt nochmal die ganzen Witze, die ich probiert hatte, dazu. Alles klar. Mach ich jetzt einfach nochmal. Du kannst jetzt nochmal alles, was du zu Dembélé und seinem PlayStation-Kumpel... Weil ich wollte eigentlich, dazu direkt was sagen, aber also das geht ja nicht, wenn du mich nicht hörst.
Ich kann davon ausgehen, dass du... Weil es war für mich wirklich ungewöhnlich, weil ich in der Lage war, so 4 Sätze am Stück zu sagen und nichts... so aus Richtung Berlin kam. Ja. Und deshalb wurde ich jetzt auch misstrauisch.
Also aber das ist natürlich deine Eigenwahrnehmung, weil du sagst natürlich 4 Sätze, aber es sind immer so Thomas-Bernhard-Sätze. Die gehen halt so über 28 Minuten. Spätestens nach dem dritten muss man mal dazwischengrätschen und sagen, pass auf, ich habe dazu auch einen Gedanken. Das ist ja die ganze Idee dieses Podcasts, dass 3 Leute auf die Gedanken des anderen reagieren können, weil sonst hätte ich auch bei Vontorra bleiben können.
Da hast du natürlich auch wieder recht.
Ja, so. Ist es denn verbrieft, dass dieser PlayStation-Kumpel von Dembélé in Barcelona nicht einfach nur Kevin Prinz Boateng in so einer Doppel, in so einer Personalunion war. Ich meine, der hat ja, aber das ist ja übrigens auch, ne, das ist ja total Untergang. Der war ja von Sassuolo nur ausgeliehen. Das heißt, das Abenteuer Barcelona, was wir so hochgehängt haben, ist ja mit 320 Minuten und einer Knieverletzung schon wieder abgegolten. Und er ist ja zurückgelaufen nach Italien.
Das ist richtig. Ja, aber das ist natürlich, sehr passend für den Sportjournalismus und auch für das, wonach wir uns sehen, dass man natürlich irgendwie eine ganze Sondersendung zu dem Thema macht und das Ganze dann irgendwie hochjubelt und sagt, was für eine sensationelle Karriere. Und wenn das dann einfach so ausläuft und ausklingt und niemand mehr darüber spricht, ja, dann ist das jetzt auch kein Thema mehr für uns. Ne? So, ist ja auch gut jetzt. Ne? Es ist ja gut jetzt.
Wir wissen ja übrigens, das vielleicht nochmal kurz als Warnung, wenn wir jetzt über den nächsten Transfer reden, dass die Bundesregierung ja gerade eine Initiative plant, dass Retouren nicht verrissen werden dürfen. Oh, das vielleicht nochmal ganz kurz zum Anfang. Gut, ist wichtig für Hummels jetzt auch.
Ja. Natürlich wird er verrissen, sobald. Aber das, also ich muss, was das wirklich Schöne an dem Hummels-Transfer ist, ist, dass er eigentlich den geneigten Fußballbeobachter in eine extrem bequeme Situation bringt. Das, du im Grunde genommen kannst du nicht falsch liegen. So, wenn es richtig gut läuft, kann man sagen, ja, Leute, da habe ich gegen alle Widerstände von vornherein gesagt, Erfahrung und Kopfballstärke und halt eben auch wirklich ein eindeutiger Vorteil in der Spieleröffnung. Wenn es nicht gut läuft, ja, Mann, das war doch klar, zu langsam. Guck dir mal die WM 2018 an und 38 Millionen, die ticken wohl nicht mehr richtig. Also ich habe mich auf beide Situationen schon eingestellt. ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man einen Fußball-Podcast hat und das öffentlich sagt. Ja. Aber wenn man sich so in privater Runde jetzt eigentlich einigermaßen zurückhält und immer, wenn das Thema Hummels kommt, mal eher so ein, ja, mal gucken, ne? Dann kann man hinten raus richtig punkten am Stammtisch, wenn man sagt, ja, klar, mir war das von vornherein klar, aber ihr habt ja alle und dann muss man halt Variante A oder B wählen.
Ich saß an diesem Stammtisch in Castrop-Rauxel am vergangenen Samstag und Micky Beisenherz hat das dort geschafft mit 8 Thomas Bernhard-Sätzen zwischen 2 Hellen und einem Garden.
Entschuldigung, sorry, ganz kurz. Der heißt Thomas Berthold, nicht Bernhard.
Ach so, Berthold. Richtig. Die werden gerne verwechselt.
Das ist schön. Das ist schön. Ja. Nein, aber zwischen einem halben Kilo Beef Jerky hat Micky Beisenherz tatsächlich 2 Stunden er hat sozusagen Pro und Contra in einer Person wiedergegeben. Das hat großen Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Aber das Ding ist, der ganze Transfer ist ja ein Pro und Contra, weil beides, was du gesagt hast, jetzt und am Samstag, ist ja faktisch richtig. Er ist zu langsam. Er hat seine Defizite. Er ist vor allen Dingen einer, der intern total schwierig ist. Das ist ja auch ein Grund, warum Löw ihn aussortiert hat. Ja,
aber wieso? Was heißt denn eigentlich intern total schwierig?
Naja, er ist jetzt, oder wie hieß es so schön, ich habe es irgendwo in der Zeitung gelesen, er ist jetzt nicht der ideale Kandidat für die Bank. Also er ist jetzt nicht der, den, weißt du setzt ihn jetzt nicht auf die Bank und weißt, so wie so ein Nummer 2 Torhüter oder die Nummer 3 Innenverteidigung, der macht halt mit und wenn er gebraucht wird, ist er da. Sondern du wirst von Mats Hummels, weil er ein wahnsinniger Ehrgeizling ist und weil er extrem schlau ist, was so interne Strömungen angeht, immer so kleine Spitzen haben in den Interviews. Und das hat er ja bei Niko Kovac die ganze Saison über gemacht, dass er in den Interviews immer wieder so reingepiekt hat und gesagt, das hätte ich taktisch anders gespielt. Warum haben wir so defensiv gespielt da? Warum so offensiv hier? Warum stellen wir die Taktik nicht um? Ja? Ja. Und absurderweise kann man das ganze Pro und Contra, was Mats Hummels Stärken und Schwächen angeht, ausgerechnet in den Begegnungen mit Borussia Dortmund der vergangenen Saison sehen. Absurd schlecht im Hinspiel beim 3-2 in Dortmund, wo er dann hinterher gesagt hat, er hat sich ja fit gemeldet, obwohl er krank war, es tut mir leid. Ja? Ihr erinnert euch, wo er gesagt hat, ich hatte ja auch eine Grippe. Ja? Ja, warum spiele ich hier überhaupt? Wo er wirklich halb so schnell war wie Jadon Sancho. Und man dachte, okay, eigentlich mit den Bildern.
Das gilt auch, ehrlicherweise für die meisten, muss man fairerweise sagen.
Ja, aber das war wirklich eklatant, wo man dachte, wenn man, und da waren die Bilder, ja, ich rede über bei dir auch Gartenlaube, Micky, da waren die Bilder von Südkorea und Mexiko ja noch frisch, wo man dachte, Mist, mit Toni Kroos und Hummels in der zentralen Achse ist die deutsche Nationalmannschaft auf Jahrzehnte hinaus schlagbar. Ja? Ja. Und dann dieses Dortmund-Spiel, wo er sich danach im wahrsten Sinne des Wortes verschnupft gab. Und dann dachtest du, okay, das ist eigentlich vorbei. Jetzt werden Süle und Boateng die Rückrunde bestreiten und Hummels ist durch. Und dann schwingt er sich nach der Winterpause auf mit dem Höhepunkt, nicht nur das Liverpool-Spiel, sondern eben das Rückspiel gegen Dortmund, wo er ja nicht nur alle Kopfballduelle gewonnen hat, sondern dem Zagadou auch wirklich mal im Strafraum gezeigt hat, was Phase ist. Er, glaube ich, auch das 1-0 erzielt hat und eine seiner besten Partien gemacht hat. Und das beides ist Mats Hummels. Und ich glaube, du holst dir das eben auch als, du holst dir genau diese Ambivalenz auch als Paket.
Genau. Ja, ja, aber das also genau, Hummels ist ja auch ein bisschen das Gesicht der Aufholjagd. So, die ja nur wirklich nach
wie vor. Jagd, also Aufholjagd und Hummels.
Genau, die haben.
Was? Aufholjagd und Hummels. Das ist ja keine Jagd. Ja, das gut, ist ja Aufhol. Das ist
Aufhol-Tour, Aufhol-Ausflug.
Ja, das ist der Mann mit dem Henry-Stutzen auf Hüfthöhe. Sind sie einem weitwunden Reh gefolgt? Das war die Aufholjagd der Bayern. Ah.
Gut, ja. Sei es drum. Aber ich denke schon, dass das hilfreich ist. Du hast ja diese, es wird ja auch im Business viel von Leadership-Mentalität gesprochen. Und das ging ja dem BVB ein bisschen ab in der letzten Saison. Und ich glaube schon, dass das sehr hilfreich ist. Und ja, gut, ich meine, klar, das, was Hummels an Schnelligkeit nicht mitbringt, das müssen dann halt einfach Akanji und Hakimi und wer auch immer da ausgleichen. Und Zagadou, wenn er wieder ran darf. Weiß man ja nicht. Aber das müssen die anderen dann im Zweifel einfach leisten.
Jetzt dachte ich, dass die Transferfee Mike Nöcker dazwischen grätscht.
Und ich sage, dass Zagadou möglicherweise schon auf dem Weg nach irgendwo anders hin ist.
Genau, wohin ist er denn auf dem Weg?
Ich sag ja, woanders hin. Ich weiß aber nicht genau, also, wohin.
Stand jetzt ist er, also letzte Transfer-News war Zagadou beim FC Arsenal im Gespräch.
Okay. Ah ja, genau, Arsenal.
Okay.
So, das heißt, nein, doch. Aber es ist doch klar, dass wenn du Mats Hummels holst für diesen Betrag, der ja auf 38 Millionen ansteigen kann, aber natürlich auch im 10 Millionen Bereich im Gehalt liegt, das ist ein 80 Millionen Transfer für einen Spieler, den man nicht weiterverkaufen kann. Ja, das ist klar, das ist ein klares Statement. Ja. Wir wollen im Hier und Jetzt endlich deutscher Meister werden und wir holen den verlorenen Sohn zurück. Und jetzt muss die Konkurrenz damit arbeiten. Das ist richtig. Aber es setzt natürlich auch einen Domino-Effekt in Gang, der natürlich am Ende wird ein Zagadou, ein Toprak und auch ein Diallo und so sind natürlich alle wieder jetzt auf dem Markt. Ne?
Das ist übrigens, weil du das gerade gesagt hast, dass sie den Angriff sozusagen oder das klare Statement angegeben haben, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, also dass man jetzt diesmal wirklich auch in eine Saison reingeht und ja auch Hans-Joachim Watzke das klare Ziel deutsche Meisterschaft ausgerufen hat. Das fand ich nämlich in der Vergangenheit immer total nervig, wenn dann außer Bayern München sich niemand getraut hat zu sagen, dass sie deutscher Meister werden wollen, sondern dass da irgendwie so ein vorsichtiges Rumlavieren und sonst was gegeben hat. Das finde ich, also jetzt egal, wer es sagt, auch wenn Leverkusen irgendwann das Ziel ausgeben würde, oder Leipzig oder sonst was. Ich finde das einfach irgendwie...
Oder Schalke.
Oder Schalke. Ja, warum denn nicht? Meister, warum denn nicht mal Schalke? Okay.
Apropos Schalke, haben wir denn eigentlich... Ich weiß nicht, unsere MML-Hörer sind natürlich generell sehr, sehr gut informiert. Aber für die, die das noch nicht gehört haben, du kennst ja die Geschichte von Peter Neururer und seinem neuen Engagement, ne?
Bei Wattenscheid. Bei
Wattenscheid. Ja, also pass auf, es trug sich folgendermaßen zu. Wird ja kolportiert und er selber hat es ja gesagt. Also wollen wir Peter Neururer mal glauben. Also es war wie folgt. Josef Schnusenberg, den Peter Neururer ja noch kennt als Aufsichtsratsmitglied von Schalke, ruft Peter Neururer an, sagt, Peter, du musst uns helfen. Ich gebe dem jetzt einfach einen sauerländischen Akzent, wahrscheinlich ist das Quatsch.
Ja.
So. Peter sagt, Peter, Josef, was gibt's denn? Peter, wir haben ein Problem, du musst uns helfen, der Aufsichtsrat, der sucht einen Trainer und da kommen wir auf dich jetzt zu. Da sagt Peter Neururer sofort, Josef, ich mach das, gar keine Frage. Ne? So, auch jetzt hat er auch schon sauerländisch erzählt. Und dann sagt Peter Neururer zum Aufsichtsratmitglied Schnusenberg, zu seinem alten Kumpel Jupp Schnusenberg, sagt, ja, Josef, aber eine Sache, kleiner Tipp von meiner Seite, bitte, gebt nicht sofort wieder als Ziel die Champions League aus. Ne? Das ist, dann kommen wir in Teufelsküche. Sagt Schnusenberg, Peter, eine Frage, sag mal, ich bin wohl im Aufsichtsrat, aber ich bin nicht mehr bei Schalke im Aufsichtsrat, sondern bei Wattenscheid 09. So, Und dann sagt, dann hast du nur so auf der anderen Seite. Und dann aber, ja gut, jetzt habe ich dir mein Wort gegeben, ich mach Trainer. Also, aber sonst kann man auf jeden Fall sagen, Peter Neurower ist Trainer von Wattenscheid.
Nein, er ist Sportdirektor.
Was? Sportdirektor?
Ja,
er Sportdirektor,
ja,
nicht Trainer. Er ist Sportdirektor.
Ja, er ist ja der so. Mann, er ist ja der Mann, ungewöhnlich für ihn ist ja der Mann in der zweiten Reihe. Ich liebe deine Geschichten. Sag mal, ja. hast du noch ja, Restalkohol? Ja, hast du noch Restalkohol von Castrop kocht über oder was ist bei dir
wieso?
Los?
Weil ich habe mir doch die Geschichte nicht ausgedacht, das ist doch eine Peter Neururer Geschichte.
Das ist aber auf jeden Fall eine sehr lustige
Aber Peter Neururer hat auch immer noch Restalkohol von Castrop kocht über. Das ist
das
ja
ist
das
Problem. Castrop kocht über.
Ja.
Ich möchte kurz übrigens feststellen, dass ich mit unserem werten Freund Kai Feldhaus am 3. Juli zu Wattenscheid 09 gegen, glaube ich, DJK Wattenscheid, jetzt wird er mich wahrscheinlich umbringen, weil es nicht stimmt, aber Wattenscheid testet gegen Wattenscheid und Feldhaus und ich werden da sein, wir werden berichten.
Andere ritzen sich, ne? Oder lassen sich im Keller den Arsch versohlen. Ich bin jetzt auch zu alt, um über die Fetische anderer Leute zu urteilen. Ich kann euch da nur viel Spaß wünschen. Alles toll. Ne?
Super. Ach, herrlich. Ja.
Aber ich möchte, weil wir jetzt wieder so abgedriftet sind über Schalke 04 und das auch nicht so. Ich möchte nochmal sagen, Mike hat vollkommen recht.
Du hast noch gar nicht gesagt, womit.
Das Beste an diesem Hummels-Transfer ist das klare Statement von Dortmund, jetzt wollen wir Meister werden. Das hätten sie in der letzten Saison schon abgeben können oder sogar müssen. Aber jetzt mit Hummels, das ist natürlich sozusagen das fleischgewordene Statement. Aber andererseits, Mike, wenn du Schulz holst, wenn du Brandt holst, wenn du Hazard holst, du musst auch eigentlich da schon sagen, ey komm, fast 100 Millionen, ja, wir greifen jetzt mal an. Wir haben drei aktuelle Nationalspieler verpflichtet. Wir sind mit viel Pech und Unvermögen in der Rückrunde nicht Meister geworden. Auch ohne Hummels hätte das Ziel sein müssen.
Ja.
Ich finde übrigens so einen Satz, wenn man anfängt irgendwie, wenn du Schulz holst, wenn du Brandt holst. Wäre lustig, wenn man noch Schmidt holen würde, oder?
Ja, stimmt. Ja,
Oder Schröder.
Ja.
Das ich sag immer, wer Schröder holt, holt auch Erfolg.
Ja, aber pass auf, Schröder zieht ja auch schneller als sein Schatten, wobei sein Schatten aus Korea kommt.
So, übrigens hat mir sehr gut gefallen. Ich wusste gar nicht, dass der Schnusenberg, dass der genauso klingt wie Franz Müntefering.
Und vor allem, dass Peter Neururer in dem Moment der Erkenntnis klingt wie Sportgoofy. Was ist denn hier los?
Ja, aber das ist einfach, wir liefern Erkenntnisse.
So, pass auf, dann liefern wir jetzt mal Erkenntnisse. Wenn wir nämlich den Hummels-Transfer als für und wieder, aber eigentlich gut für Borussia Dortmund einstufen, weil wir es ja gerne glauben möchten, ja, also Hummels füllt ja nicht nur eine Lücke beim BVB, Erfahrung, Stabilität für die jungen Innenverteidiger und für die Defensive an sich, er hinterlässt ja auch woanders eine Lücke. Ausrufezeichen, Fragezeichen, weil man muss natürlich in dem Moment auch über die Transferpolitik des FC Bayern sprechen und die Frage, die übrigens Vicente Lizarazu, ja, einer der erfolgreichsten Fußballer in der Geschichte, im Kicker verhandelt hat, reicht das bei Bayern, wenn du einen Boateng auf der Tribüne hast, einen sehr guten Süle in der Innenverteidigung und dann kommt ein 80-Millionen-Transfer, der schwer am Knie verletzt war? Und ein 35-Millionen-Transfer vom Absteiger Stuttgart, wo er nicht nachgewiesen hat, dass er die Leistungen der Weltmeisterschaft konservieren konnte. Wie seht ihr denn die Abwehr von Bayern München für die neue Saison?
Ja, sehr viele Fragezeichen. Ne? Also ich meine, niemand kann es ja genau sagen, was Hernandez zu leisten imstande ist. Er war ein halbes Jahr quasi am Knie verletzt. Also es ist nach wie vor ja ein echtes Wagnis, 80 Millionen für so jemanden auszugeben. Und wie soll man das seriös voraussagen? Keine Ahnung.
Also, aber wenn Sie jetzt noch...
Kumpel, Entschuldigung. Wenn Sie jetzt... Nee, mach ruhig. Wenn Sie was...
Nein, aber wenn Sie jetzt noch den Sohn von George Hadji, Janis Hadji, der gerade bei der U21 auftrumpft, fürs Mittelfeld holen, dann hätten wir eben eine tolle Überschrift. Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Hinten die Abwehr und im Mittelfeld. So, und jetzt du, Mike.
Also, ja, wir haben ja irgendwie neulich auf Twitter, glaube ich, auch den Scherz gemacht, irgendwie mit, wenn sie wüssten und so weiter. Und dann löst das ja immer so eine Lawine aus. Ja. Die meisten sagen irgendwie witzig oder whatever. Ja. Oder sagen noch irgendwas Intelligentes dazu.
Witzig sagt niemand.
Stimmt auch wieder. Also, sagen noch irgendwas Intelligentes dazu und die Bayern-Fans regen sich dann darüber auf, dass man diesen Satz immer und immer wieder zitiert, weil das Transferfenster ja noch so lange offen ist und überhaupt, ne, da kann ja noch einiges passieren. Ich glaube aber insgesamt, dass sich der FC Bayern, also so gefühlt, haben die sich, glaube ich, sehr vergaloppiert, also auch mit so einem Satz. Das ist halt, in heutigen Zeiten kann man jetzt das Faktische nehmen und sagen, naja, also es ist ja wirklich noch ein langes Transferfenster. Auf der anderen Seite ist halt mittlerweile, erinnert euch an die Trainerdiskussion im letzten Jahr, wenn du halt nicht innerhalb von 4 Wochen performst und die ersten Dinge zu den Worten sozusagen mitbringst.
Du meinst Taten. Das Wort, was du suchst, ist Taten.
Die ersten Taten auf die Worte folgen lässt. Richtig. Quasi sowas
du
in der
gesagt, Art. Die ersten, wenn du den Worten nicht die ersten Dinge, Taten.
Taten.
Das heißt ja, Worten, Taten folgen lassen.
Taten.
So, Taten. In der Tat.
Ja, dass du nur Thomas Berthold kennst, wundert mich gar nicht, Mike Nöcker.
Lass Mike in Ruhe.
Ey, übrigens, Thomas, Taten. Fun Fact, Thomas Berthold war in der abgelaufenen Saison der Fußballprominente mit den meisten Talkshow-Auftritten.
Der sozusagen.
Ja, weil er so schön ist. Also er ist der Wolfgang Bosbach der Fußballergilde, natürlich.
Das ist verständlich. Natürlich. So. Thomas Bosbach.
Ja, Thomas Bosbach.
Weltmeister von 1990, Thomas Bosbach, hier beim Legenden, beim Paulaner Legendencup.
Genau.
Ach, herrlich. So, zurück zum Thema. Es wird dann ja auch teurer alles, ne? Also wenn du merkst, irgendwie beim FC Bayern wird der Druck so langsam etwas größer, den Worten auch Taten folgen zu lassen.
In der Tat.
Besser so?
Sehr gut.
Ja?
Sehr gut.
Auf zum Atem.
So, dann schaukelt sich das alles plötzlich hoch und dann wird Sané gehandelt und dann will man den, und aber eigentlich wollte man ja nicht mehr als 80 Millionen ausgeben und dann verflüstigen und hast du sozusagen irgendwie so ein Thema, das sich irgendwo wie so ein kleiner, im Grunde wie Schwamm, ne? Ja. Das zieht sich einfach in die tiefsten Lücken rein und du kriegst die Scheiße nicht mehr raus und irgendwie wird es immer schlimmer.
Ja.
Und das Schlimme ist, dass ich mich jetzt so sehr um Kopf um Kragen geredet habe.
Du hast dich auch ein bisschen vergaloppiert, wie der Salihamidzic bei den Transfers. Sollen wir es mal auseinanderknoten?
Ja, Salihamidzic muss sich gar nichts vorwerfen lassen in Sachen Transfers, weil er damit nämlich gar nichts zu tun hat.
Aber Moment. Das Zitat von Rummenigge im Winter war, der Brazzo ist on fire.
Ja.
Wenn Sie wissen, der Brazzo ist on fire.
Brazzo ist on fire.
Das war das Zitat. Der Brazzo, und der holt uns alle. Und dann haben sie sich mit Callum Hudson-Odoi ist schon an die Öffentlichkeit gewagt, wo Chelsea direkt gesagt hat, Moment, wir dürfen ja in der nächsten Transferperiode gar nicht einkaufen gehen. Wenn der so begehrt, das ist der vielleicht ganz gut, dann lassen wir den jetzt mal spielen. Also sie haben wirklich in der Außendarstellung alles viel zu früh kundgetan, was überhaupt noch nicht fest war und vielleicht auch nie fest wird. Ja, was natürlich, und da hat Mike ja komplett recht, jeden Preis nach oben treibt, während Borussia Dortmund nicht weiter geweint hat über diese wirklich schlecht verspielte Meisterschaft, sich hingesetzt hat und klassisch, jetzt pass auf, ein Satz aus dem Kicker, ihre Hausaufgaben gemacht haben.
Endlich.
Und dann war es nach 2 Wochen und jetzt plus Hummels irgendwie innerhalb von einem Monat alles unter Dach und Fach, und bei den Bayern kommt halt niemand, ne?
Kommt halt niemand.
Und zwar, obwohl man schon 120 Millionen ausgegeben hat.
Ja, aber das ist aber gefühlt sind das so, das ist ja das Schlimme in der Wahrnehmung, das ist ja alles schon passiert. Und dann kannst du es, und das ist natürlich auch wieder Narrativ, genauso wie du sagen kannst, für und wieder beim Hummels-Transfer für Dortmund. Aber du kannst auf der einen Seite sagen, sie holen zwei französische Weltmeister, die beide brilliert haben bei der WM. Holen aber, und das hat Lisa Razou, der ja ein französischer Außenverteidiger bei den Bayern war, auch gesagt, er versteht nicht, wie die Bayern das französische Außenverteidiger-Duo für die Innenverteidigung einplanen können. Ja, die beide aber ja nicht nachweisen konnten. Der eine war verletzt, der andere war VfB Stuttgart. Ja, beides nicht so gut. So, das heißt, du hast natürlich, was Micky auch sagt, diese Fragezeichen. Und das ist ja genauso wie bei Hummels. Du weißt ja nicht, in welche Richtung es kippt. Das kann auch sensationell werden. Und Hernandez und Süle sind das neue Traumpaar in Europas Innenverteidigung, ja. Aber es kann eben auch nach hinten losgehen. Und wenn Lewandowski, ja, dieser chronisch unzufriedene Macker, der da vorne allein auf weiter Flur steht, sagt, ich brauche mehr Stars und am besten auch noch ein Backup für mich. Also Sandro Wagner mit ein paar anderen Skills noch. Und dann kommt nur Fiete Arp mit einem Zweitligator, ja. Das ist ja nicht richtig Bayern München. Also man erwartet ja von den Bayern, wenn die Kampfansagen formulieren, und das war in der Vergangenheit immer so, man konnte ja Hoeneß eins nicht vorwerfen, dass, wenn er laut gebrüllt hat, hinterher nichts passiert ist. Sondern er hat laut gebrüllt damals nach dem Pokalfinale, nach dem 5:2 in Berlin 2012, ja, und hat alles auf den Kopf gestellt. Und 2013 sind sie Champions-League-Sieger geworden. Das heißt, es gab immer eine Aktion. Im Moment verharren die Bayern und das ist, wiegt dann umso schwerer.
Wir müssen kurz mal Werbung machen, aber ich würde dann gleich, und das kannst du dir ja schon mal überlegen, Lukas Vogelsang, nochmal die Frage stellen. Wir sitzen jetzt hier, haben alle drei Weißbier drin und können gut daherreden. Ja. Wie würden wir es denn machen, wenn wir Präsident, Aufsichtsrat oder Sportdirektor beim FC Bayern München wären?
Warum du jetzt die Schärfe reinbringst?
Ja. Werbung. Ja, los. So, apropos, wo wir doch schon mal dabei sind. Stellt euch mal vor, wir sitzen jetzt, sagen wir mal, in einem Transrapid in München.
Das ist ein gutes Beispiel.
Ja?
Danke.
Und sind auf dem Weg in den Urlaub. Ja. Und dann stehst du da am Bahnhof und denkst,
sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Da sind sie praktisch.
Und dann denkst du, ach, meine Tüten habe ich ja auch noch. Nicht nur, dass ich irgendwie Koffer habe und Rucksack und sonst was. Ich habe ja auch noch die Tüten zu schleppen, in denen die ganzen Magazine sind und Zeitungen, die ich im Urlaub alle mir vorgenommen habe.
Ich bin ein Freund von Pornografie. Ich nehme alles mit.
Frag doch mal den Schröder, wie das ist, wenn man ein Magazin mit an Bord einer Yacht nimmt. Ja?
So. Okay, also jetzt die ganzen Tüten von der
Zeitung. Hast die ganzen Tüten.
Ich kenne die Situation ja tatsächlich. Ich bin ja ein heftiger Printleser.
Ja. Und wenn man insbesondere in den Urlaub fährt, hat man ja sowieso schon so wahnsinnig viel zu schleppen. Also und deswegen wollen wir natürlich Hello again sagen zu unseren alten Freunden von Riedli. Oder wie der Merget vom Podcast Fiete Gastro irgendwann sagte, er hat sich lustig gemacht darüber, dass ich gesagt habe, Riedli. Und hat es irgendwie so modern Riedli ausgesprochen. So. Also English, you know?
Ja.
You know? Also Riedli.com ist...
Ja, aber der Typ hat auch jede Brille aus der Boateng-Kollektion. Den kann man eh nicht ernst nehmen.
So, da ist ja, komm, Lukas Vogelsang ist schon wieder hier bitchfight.
So, komm, ey, jetzt Riedli,
on fire.
Riedli,
also Riedli.com, lesen. Also pass auf, genau. Willst du weitermachen? Unbegrenzt lesen, alles ist drin. Magazine, Zeitungen und sonst was. Du musst nichts schleppen und vor allen Dingen, was auch ja sonst immer lästig ist, wenn du irgendeine App hast und dann bist du irgendwo im Ausland und dann heißt es, Ländercode, leider können wir ihr Video hier nicht abspielen oder die Seite leider nicht öffnen. Das ist bei Riedli überhaupt gar kein Problem, weil man die Download-Funktion hat, weil man im Urlaub kein Problem hat, weil man letztlich alles runterladen
kann. Ist da auch die Grazia mit drin?
Ich werde das für dich gleich nochmal...
Oder die InTouch. Vielleicht ist ja schon der neueste Artikel drin. Catfight der Fashion-Bloggerin Lukas Vogelsang und Sebastian Merget. Vielleicht ist das auch schon... vielleicht ist dieser Artikel bereits jetzt schon eingespeist.
Aber Micky Beisenherz, du kannst auf jeden Fall Gehirn und Geist von Spektrum dort lesen. Ist vielleicht nicht so schlecht.
Spektrum hieß die Diskothek in Kastrop-Rauxel. Ich habe genug Spektrum. In meinem Leben ist genug Spektrum.
dann empfehle ich dir tatsächlich das Foodie-Magazin. Das gibt es auch.
Readly.com/MML. readly.com/MML. Dort gibt es ein Top-Angebot. Das
heißt wahrscheinlich wirklich Readly, ne?
Für alles, was Riedli, ich werde jetzt nur noch Riedli sagen, ich habe so gerne Riedli gesagt, aber ich werde nur noch Riedli sagen. Also alles, was Riedli hat, 3700 Magazine.
Nein, das wollte ich gerade, pass auf, das wollte ich gerade sagen. Jedes Mal, wenn wir für die Werbung machen, haben die mehr Magazine, weil ich gehe dann immer auf die Seite und freue mich, mehr als 4000 Magazine steht.
Nein,
doch,
echt?
Mehr als 4000 Magazine. Wenn, pass auf, und die Werbung ist ja auch, wenn Sie schon wüssten, wenn Sie wüssten, wem, was wir schon alles sicher haben. Das ist die Readly-Werbung.
So, 99 Cent, 0,99 Euro für 2 Monate. Das ist unser Sommerangebot für readly.com/MML, damit man keine Magazine, keine Zeitungen, nichts mehr schleppen muss, um in den Urlaub zu kommen. Top. Hiermit empfohlen.
Doll. Es ist doll.
So, jetzt aber die Frage zurück an Lukas Vogelsang, die ich ja eben auch gestellt habe. Wenn du Sportdirektor, Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender in einer Person beim FC Bayern wärst, wie würdest du es denn machen?
Also ich bin ja ganz froh, dass ich das nicht bin und dass ich hier in einer Position bin, wo ich mich darüber lustig machen kann, ja, über die Versäumnisse der anderen, weil da müsste ich ja die ganze Biografie umwerfen. Dann müsste ich ja ein Wurstimperium haben und einen Bewährungshelfer.
Jetzt komm mal auf den Punkt.
Ja,
komm mal
ey, es geht doch nur darum, wir machen einen Job. Ja?
Ja.
Unser Job ist hier 1 Stunde 10, Micky Beisenherz 56 Minuten. Wir machen hier einen Podcast, ja, und wir machen Werbung zum Beispiel für Readly. Das haben wir gerade geschafft. Das ist unser Job. Der Job von Salihamidzic und Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ist, einen deutschen Meister zu führen und auch in dieser Saison auf vernünftige Beine zu stellen. Und da gehören nun mal zu dem Zeitpunkt, wenn du 5 Abgänge hast, auch Zugänge dazu. Und auch welche, wo der gemeine Fan sagt, auweia, die Bayern haben es ja noch drauf. Also dieser, mir fehlt so ein bisschen dieses, was die Bayern so gut können, dieses Angst machen. Zu sagen, also was sie mal eine ganze Zeit lang hatten, wo auf der Bank immer Thiago und Pizarro noch saßen unter Guardiola. Und man wusste, Mist, wenn jetzt von der Bank die Jungs noch kommen, dann dreht sich das Spiel noch, egal was die Bayern machen. Das fehlt mir im Moment. So. Mhm. Und das ist doch deren Aufgabe. Frag die doch mal, warum es nicht funktioniert.
Man sieht doch, also Die Fragestellung von Mike war insofern schon gut. Wenn du Sportvorstand, Aufsichtsrat und Manager vom FC Bayern wärst, was würdest du da machen? Dann wärst du das ja in Personalunion und dann hättest du dich schon mal einer Sache entledigt, die beim FC Bayern ja momentan total herrscht. Und das ist eine völlig unterschiedliche Ausrichtung und Auffassung davon, wie dieser Verein in die Zukunft zu führen ist. So, wenn du das in Personalunion wärst, dann hättest du zumindest schon mal diese leidigen Diskussionen los.
Und schon haben wir das Problem FC Bayern gelöst. Zack, so, fertig.
Bitte,
oder?
Bitte.
Einfach mal ein ganzes Problem wegrationalisiert.
Ganz genau. Sehr, sehr gut. Einfach mal die Führungsspitze ausdünnen.
Ja. Ja, einer von
uns beiden muss jetzt gehen.
Ja, ja. Einer von uns beiden muss nun gehen. Ne? So, ja. Ja.
Ja.
Ja, aber solange da Uli Hoeneß und Rummenigge rumfummeln, sieht es, glaube ich, schwierig aus.
Wäre das übrigens alles sehr lustig. Ja?
Nee, sag mal.
Wer das übrigens alles sehr lustig findet, hier, was wir hier gerade machen, sei daran erinnert, dass wir am 19.08. die 100. Folge Fußball-MML nachholen, und zwar live auf der Bühne in der Markthalle in Hamburg.
Kann ich gar nicht. Ein Beisenherz-Klassiker. 3 Tage vorher.
So, 100. Folge, 19. August bei Contra Promotion. Gibt es Karten dafür? Contrapromotion.com.
Ja.
Dort gibt es Karten noch zu kaufen. 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Kostet ja Spaß. Hoffentlich wird es ein Spaß. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf, natürlich euch dann in der Markthalle in
richtig
Hamburg
zu erleben. Geil wird's. Richtig so. Geil.
Sag mal, Leute, wir sind bei Minute 40. Ja. Wir sind in der 40. Spielminute.
Ja.
Und ich finde, wir müssen auch nochmal über das ein oder andere Thema reden. Nicht, dass uns schon wieder
zum Beispiel die Hitzefußballer, ganz wichtig. Ne?
Nicht, dass uns schon wieder
Tim Liegewiese. Ne? Thomas Badehandtuchel. Was hattest du noch, Lukas?
Jörg Eiser am Stiel.
Jörg Eiser.
Der ist nämlich Torwart aus der Schweiz.
Aus der Schweiz.
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Aber was war denn? CT8 wurde, unser Freund CT8 wurde sogar bei 11 Freunde gelobt. Die haben die 8 besten Einsendungen via Twitter gekürt und CT8 hat sogar gewonnen und ich weiß gar nicht mehr, was er, soll er uns mal nochmal schreiben? Also CT8, liebe Grüße, toller Mann.
Absolut.
Bester Mann der Welt.
Ja.
Ist so.
Ja.
So, Kinder, wir haben Themen noch zur Auswahl.
Ja.
Wir haben noch gar nicht über den Romantik, die Rückholaktion in Barcelona geredet. Auch die machen jetzt auf Borussia Dortmund und wollen Neymar zurückholen.
Ach ja, oh ja.
Die klassische Rolle, ne? Rückwärts.
Wir haben nicht über die Frauen-WM geredet. Was? Oder, wie der Spiegel sagt, wir haben noch nicht über die WM geredet. Und wir haben noch nicht über die U21-EM geredet.
Ja.
Ja, also ich bin stark für Frauen-WM, weil man dort ganz klar im Moment sehen kann, wie absurd der Videobeweis tatsächlich ist. Also und was uns tatsächlich, weil sie im Moment die Frauen-WM, die FIFA, weil sie dachten, das guckt eh keiner, ja, haben sie gedacht, dann machen sie das, benutzen sie das als Petrischale, ja, und testen mal, was so möglich ist an Absurditäten aus dem Keller da. Also aus diesem, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, es ist wirklich auf die Spitze getrieben. Ihr dachtet die ganze Zeit, oder wir da, ich sag mal, wir dachten, dieser Handspiel-Irrsinn der vergangenen Saison, das sei sozusagen, das wär's schon mal. So mit dem Videobeweis. Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Tja, und dann haben sie sich eine neue Regel ausgedacht.
Hold my beer.
Genau, und dann haben sie einen Deutschen in den Keller gepackt im Spiel gegen Schottland gegen Argentinien, glaube ich, oder Schottland. Auf jeden Fall haben sie neuerdings Videobeweis nach verschossenen Elfmetern. Ich weiß nicht, ob ihr habt ihr es verfolgt?
Ja, so am
Rande. Es ist eine Sensation. Also sie haben, es gab ja immer die Regel, dass der Torwart beim Elfmeter, während der Schütze, also es gibt ja immer dieses Verzögern, also wie viel darf der Schütze verzögern, sieht man immer ganz gut bei den Elfmetern von Lewandowski, aber der Torwart muss ja eigentlich immer mit beiden Beinen auf der Linie stehen, im Moment des Schusses und dann erst springen, was eigentlich anatomisch kaum möglich ist. Deswegen war das etwas, wo es im Gespür des Spiels, also wo die Referees dazu angehalten waren, auch zu sagen, pass auf, wir drücken da lieber ein Auge zu, weil hier spielen ja immer noch Menschen, ja? Hier geht es ja nicht um irgendwie am Tisch zusammenfantasierte Regeln. Das heißt, eigentlich wurde das nie beachtet mit den zwei Füßen. So, jetzt ist die neue Regel mit nur einem Fuß. Sie müssen, und das sollte eigentlich erleichtern, mit nur einem Fuß auf der Linie sein beim Elfmeter. Aber das wird kontrolliert. Weswegen es jetzt irgendwie fünf oder so Fälle gab, bei denen das zurückgenommen wurde. Also dieser Schottland-Fall ist unglaublich. Die schottischen Frauen haben bis in die 94. Minute 3-2 geführt. Dann gibt es einen Elfmeter und der wird verschossen. Und der deutsche Videoreferee schreitet ein und sagt, Moment, die stand ja gar nicht mit nur einem Bein drauf, die war ja schon vorher abgesprungen. Ja, wir wiederholen das. 3-3, ja, der Elfmeter danach ist drin, die Schotten fliegen raus. Und da frage ich euch, wie viel Gefühl man für ein Spiel noch hat oder beziehungsweise wie wenig Gefühl man für ein Spiel hat, wenn man in der 94. Minute einen verschossenen Elfmeter mit dem Videobeweis überprüft und dann sagt, die schottische Keeperin ist 3 Sekunden zu früh mit dem Fuß ab, die hat noch eine gelbe Karte bekommen und die Schotten sind rausgeflogen.
Ja, ist natürlich absolut bescheuert, ne? Also da stimmt ja ausnahmsweise, jetzt fängt ja dieses meines Erachtens ja sowieso immer schon total unsinnige Gleichnis von Peter Handke, die Angst des Tormanns beim Elfmeter, wird ja jetzt doch noch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Jetzt hat der Torhüter tatsächlich nochmal Sorge, und zwar muss er sich weniger um den Schützen Gedanken machen, sondern viel mehr darum, dass er auch die Linie ordentlich betrachtet. Also das ist schon reichlich bescheuert. Und du verlierst dich dann in so technischen Details und konzentrierst dich plötzlich auf ganz andere Sachen. Du kommst ja mittlerweile vor wie bei Let's Dance, wenn du sagst, du musst jetzt auf deine Schrittfolge achten.
Das Irre ist ja tatsächlich, dass sozusagen durch die Regeländerung jetzt überhaupt angefangen wird, das Ganze zu überprüfen. Also das, was ja zumindest irgendwie gefühlt schon immer falsch gelaufen ist beim Elfmeterschießen. Spieler, die zu früh reingelaufen sind in den Strafraum. Spieler, die gefühlt, also weil du Lewandowski gerade angesprochen hast, gefühlt den Elfmeter viel zu übertrieben und eigentlich, also in meiner Sicht zumindest irgendwie regelwidrig verzögert haben. Torhüter, die sich zu früh bewegt haben. Also insofern kann man ja tatsächlich hergehen und nachvollziehen, dass man versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen zu ordnen, dass das aber in dem Irrsinn dann aufgeht, dass jetzt tatsächlich jeder Elfmeter auch noch überprüft wird, um ihn dann möglicherweise nochmal zu wiederholen und eine gelbe Karte zu geben. Und auch dieses, ich weiß nicht, ob ihr das bei einem Elfmeter mal gesehen habt, dieses alberne Vorspiel, wo dann der Schiedsrichter zum Torwart geht und oder zur Torfrau in diesem Fall und dann erstmal erklärt, was genau zu tun ist. Das heißt, es wird ja auch noch bis zu, es dauert ja sowieso schon immer wahnsinnig lange, bis ein Elfmeter ausgeführt wird. Ja. Jetzt dauert es noch länger, auch in der Konzentration hast du ja tatsächlich irgendwie, wirst du erstmal unterbrochen, weil der Schiedsrichter auch noch hingeht und genau sagt, was passiert, wie es geht und dass wenn du, und zeigt dann irgendwie auf weil die Brusttasche.
Weil der Elfmeter ja auch so an sich eine hochkomplexe Angelegenheit
genau,
ist.
Genau, weil wenn du dich zu früh bewegst, dann gibt es eine gelbe Karte und so weiter und so fort. Und jetzt, Kinder, stellt euch das Ganze mal in, wir sind ja in der K.O.-Phase mit mittlerweile, stellt euch das Ganze mal im Elfmeterschießen vor. Da bist du nämlich dann beim dritten Elfmeter mit gelb-roter Karte vom Platz geflogen.
Nein, aber pass auf, das wollte ich ja gerade erzählen. Das haben sie ja dann irgendwie während dieses Turniers, weil wir sind immer noch ja Versuchslabor Frauen-WM, ja, so, dann fiel, weil es ist ja Experimentierfeld Frauen-WM, dann fiel ihnen irgendwann auf, Moment, also erstmal, sie überprüfen ja auch nur die verschossenen Elfmeter. Das ist ja schon mal der Irrwitz, ja. So, und dann ist ihnen aufgefallen, wenn bei dem Vergehen die Torhüterin auch noch mit Gelb bestraft wird, was ja drakonisch ist, ja, so im Vergleich zu allem anderen, die ist mit, die springt 3 Sekunden zu früh ab mit dem einen Fuß, dann wird das überprüft wie ein rotwürdiges Foul und dann kriegt die noch eine gelbe Karte. Dann ist ihnen aufgefallen, genau was Mike sagt, ey Moment, wenn das bei jedem Torhüter zweimal passiert bei den ersten Schüssen, dann stehen wir ja ab dem dritten, vierten Schuss ohne Torhüter da, da müssen Feldspieler ins Tor. Die Regel wurde jetzt schon geändert. Im Elfmeterschießen gibt es keine Karte mehr. So, das ist diese Woche beschlossen worden. Aber das zeigt ja nur, welcher Irrsinn das ist. Pass auf, und jetzt hat der Kicker die allerbeste Überschrift gemacht. Weil wir ja angefangen haben schon mit Ausreise Palais-Lobkowitz, Genscher und so. Der Streit um die Linientreue. Denk mal nach, ne? Linientreue, weil da verkommt ja dann hier der Keller, ja, der VAR, der VAR-Keller, verkommt ja dann, da verkommt ja der Fußball zum Überwachungsstaat. Und weißt du was? Ich hab mir überlegt, das könnte man ja auch verfilmen langsam, diese ganze Video Assistant Referee-Geschichte, nämlich als das Leder der anderen. Mit Ulrich Mühe im Keller in Köln. Ja, der Streit um die Linientreue, das Leder der anderen.
Was muss ich noch alles ertragen?
Ach, ja. Wobei das Leder der anderen macht mich auch ein bisschen geil. Ne?
Aber es zeigt einfach, wie absurd es ist. Und ich weiß nicht, ob ihr gestern Abend reingeschaltet habt bei Niederlande, Japan.
Ein bisschen.
Die Japanerinnen sind ja auch in letzter Sekunde ausgeschieden, weil eine ihrer Spielerinnen. Und dann sind wir jetzt wieder, wenn es mit der Torliniengeschichte, mit dem Absprung, mit dem einen Fuß nicht reicht, machen sie da weiter, wo sie in der Bundesliga aufgehört haben. Die hat den Ball gegen die Schulter bekommen, bei angelegtem Arm im Wegdrehen. Und es gab Elfmeter für die Niederländerin. Und dann ist das tatsächlich, weil dieses Spiel war grandios, dann ist es tatsächlich ein unwürdiges Ende für tollen Fußball in der K.O.-Phase. Und wenn das sozusagen, wenn das, was im Kleineren jetzt bei der Frauen-WM passiert, oder wie der Spiegel sagen würde, bei der WM, wenn das, was bei dieser WM passiert, maßgeblich zeigt, was auf uns zukommt im internationalen Fußball mit dem Video Assistant Referee, dann hat der Fußball wirklich ein Problem, was größer ist, als ich es gedacht hätte am Ende der Rückrunde.
Ja. Gefühlt ist jetzt irgendwie so, jetzt kommen die Korinthenkacker, ne? Und machen's, also wenn Katar es nicht bislang noch nicht geschafft hat, und anderen dubiosen Machenschaften den Fußball kaputt zu machen, jetzt kommen dann noch irgendwie die Korinthenkacker, dann machen sie es halt auf technische Art und Weise.
Ja, sowieso. Oder wie Christian Spiller bei Zeit Online geschrieben hat, der hat alle Wörter dafür gesucht, die es gibt. Der hat nämlich geschrieben am Ende, jetzt haben die Bürokraten die Prinzipienreiter und die Haarspalter übernommen. So.
Ja, vor allem das Lustige ist ja, dass das ja in einem, sagen wir mal, umgekehrt, also dass diese Prinzipienreiterei und dieses Korsett, das sich immer enger schnürt, im umgekehrt proportionalen Verhältnis befindet zu der Entfesselung, die du sonst im Fußball hast. Also alles, was Finanzgebaren, irgendwelche Regularien, Fairnessgebote angeht, das ist alles komplett entfesselt. Nur da, wo es eigentlich um etwas geht, nämlich auf dem Feld, da wird das Korsett immer enger und es wird immer technokratischer. Also also da, wo man eigentlich sich wünschen würde, dass es mal etwas besser geregelt wird und dass genauer hingeguckt wird und es dann auch wirklich durchgezogen wird, da ist davon nichts zu sehen. Da wird jedes Fairnessgebot, jedes Reglement umgangen, nur auf dem Feld. Da wird dann demnächst irgendwie im Videobeweis, dann weiß ich nicht, dann guckt man mittlerweile, hat man wahrscheinlich den nächsten Schrittzähler und dann heißt es irgendwie, du darfst im Spiel nicht mehr als 10.000 Schritte machen. Es ist wirklich... Es ist bekloppt.
Was mir übrigens sehr gefallen hat, Lukas, du hast ja apropos Zeit Online in unsere kleine Chatgruppe ja unter anderem auch den Kommentar von Katrin Gilbert und Philipp Köster geschickt zur Frauenweltmeisterschaft unter dem Motto beziehungsweise unter der Überschrift Frauen sind anders. Das ist übrigens tatsächlich mal sehr spannend nachzulesen, weil da eben zum einen die Diskussion aufgemacht worden ist, dass weder die Frauen-WM oder WM eignet für besonders sozusagen unterstützend feministische Parolen, also dass man sozusagen sehr pro Frauenfußball-WM sein muss und das auch besonders herauszustellen, dass man alle Spiele guckt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite natürlich Stichwort die 10 sexiesten Spielerinnen unseres Teams und so weiter
das,
und so fort.
Das steckt in den Koffern unserer Mädchen.
Ja, so.
Eventjournalismus.
Unser Mädchen ist auch Cool-Jargon, ne?
Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, diesen ganzen Schwachsinn hast du natürlich bei der Männer-WM ja auch. Also wir wussten ja dann irgendwann auch, dass in den Koffern unserer Fußballer eine Playstation steckt, zum Beispiel.
Und Antonio Rüdiger? Ja? Eine Wasserpfeife.
Ach ja, eine Shisha, ja. Also diese, die, und natürlich hast du auch, ich weiß ja bis heute noch, also du hast ja teilweise... Ich wollte mich gerade schon zu irgendwelchen Primitivitäten hinreißen lassen. Also ich sag's mal ordentlich. Noch heute sind einige Frauen hochgradig emotionalisiert, ob der isländischen Spieler, speziell dem einen hier, diesem,
ich sag jetzt einfach mal. Mit den blauen Augen, der immer Zuschriften im Knast bekommt.
Genau. Richtig. Also man muss dann auch schon fair bleiben und sagen, diesen ganzen Schwachsinn, und zwar auch diesen sexistischen Schwachsinn, gab es natürlich bei der Männer-WM auch. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt etwas, wo sich dann das primitivste Bahn bricht, weil die Frauen Fußball spielen. Da muss man schon dann auch in der Lage sein, nochmal das Ganze zu rekapitulieren. Und dann werden wir schnell feststellen, dass es natürlich auch alles über Cristiano Ronaldo gab und alles über die Isländer und
ja, aber wir hatten ja jetzt, was ja interessant zu sehen war in den letzten Wochen, war ja so ein Reflexjournalismus, also eben dem Frauenfußball noch das ganze Gleichberechtigungs- und Feminismus-Thema überzustülpen, womit die meisten Spielerinnen auch gar nichts anfangen können, weil deren gesamte Emanzipation besteht ja schon darin zu spielen. So, das gibt halt so eine Überinterpretation des Ganzen. Und dann kam eben auch die gleichberechtigte Bezahlung, wo ja Philipp Köster und Katrin Gilbert in der Zeit auch schreiben, dass man es ausgerechnet am Fußball aufhängt. Wo, und dann sind wir wieder bei der Entfesselung, Micky, von der du gerade gesprochen hast. Wir reden ja beim Männerfußball über einen entfesselten Entertainment-Betrieb, der ja auch im Vergleich zu allen anderen Menschen, Berufsgruppen, sonstigen Dingen oder auch im Vergleich zum Handball gerade, darüber sprechen wir ja auch alle zwei Jahre, wenn Turnier ansteht, komplett in seiner eigenen Sphäre schwebt. Und da dann zu sagen, Moment, die Frauen müssten aber genauso verdienen wie die Männer, wo man immer sagt, ja, da gibt es aber auch noch eine andere Wertschöpfungskette, ist ja auch ein völlig falscher Aufhang, so dann damit so anzufangen. Und das Einzige, was ich wirklich spannend fand, und ich weiß nicht, Mike, wolltest du es noch erzählen, was das Fazit dieses Textes ist?
Genau, ja. Da wollte ich im Grunde genommen darauf hinaus, also unabhängig nochmal zu der Geldgeschichte, die Frauen kriegen, glaube ich, für den Titel 75.000 Euro, was in Relation zu den Einnahmen, glaube ich, proportional viel höher ist als das, was die Männer beispielsweise für den WM-Titel bekommen haben oder bekommen hätten. Aber sei es drum, lass mal die Geldgeschichte außen vor. Und wenn wir auch in Richtung Spektakel dann wiederum eben gehen und Vermarktung und Ähnlichem und Steigerung von Einnahmen und damit wiederum auch Beteiligung der Frauen am Kuchen sozusagen, haben die beiden eben darüber diskutiert, dass man sich quasi am Tennis oder auch am Skisport orientiert. Und deswegen heißt der Artikel halt ja auch und ist überschrieben mit Frauen sind anders, weil sie halt sagen, Frauen sind anatomisch einfach nicht so gebaut, wie Männer. Und deswegen ist zum Beispiel in der Abfahrt die Männerstrecke einfach länger als die Frauenstrecke. Ja. Oder im Tennis wird halt nur über 2 Gewinnsätze und bei den Herren über 3 Gewinnsätze gespielt. Also
man muss ja der Physiognomie, die ja nun mal sehr unterschiedlich ist, auch einfach mal Rechnung
tragen. Genau. Oder guck mal bei Thomas Doll, da ist die Abfahrtstrecke jetzt schon 11,5 Jahre lang.
Ja, also es gibt so gewisse Dinge, die kannst du ja nicht nivellieren.
Ja.
So, und es gibt ja Gründe dafür, warum halt man, also auch den Männerfußball jetzt vielleicht attraktiver findet als den Frauenfußball. Der hat natürlich zum einen mit dem, sagen wir mal, dem kulturellen Kontext und der Historie zu tun, weil man es halt immer irgendwie schon geguckt hat, seitdem man ein Kind ist und deswegen halt auch immer anders sozialisiert ist. Aber es hat natürlich auch viel mit der Athletik zu tun. Und die Athletik erreicht leider für die Frauen im Männerfußball natürlich ihren Höchststand, weil der Mann einfach qua Physiognomie eine andere Athletik mitbringt und im Zweifel einfach einen Hauch schneller ist. So, genauso wie man sich Ballett vielleicht, weil die körperliche Voraussetzung eine andere ist und man auch in der rhythmischen Sportgymnastik sich im Zweifel vielleicht lieber Frauen ansieht, weil deren Physiognomie einen anderen Bewegungsablauf natürlich mit sich bringt, der für manche Sportarten einfach besser und deshalb wiederum schöner anzuschauen ist. Und das hat ja nichts mit, das hat ja in diesem Falle nichts mit Chauvinismus zu tun und mit einer Gender-Ungerechtigkeit, sondern es gibt halt einfach gewisse Sportarten, die eignen sich besser zum Anschauen oder die erreichen ihren Peak, ihren Höhepunkt eher in einer Geschlechtergruppierung dort und in der anderen woanders. Also was willst du dazu?
Ich fand auf jeden Fall, deswegen fand ich halt die Frage tatsächlich auch total spannend, dass man hergegangen ist oder dass die beiden halt hergegangen sind in ihrem Kommentar und gesagt haben, hört doch auf, immer den Frauenfußball mit Männerfußball zu vergleichen.
Ja, ist ja auch so.
Weil das schadet dem Frauenfußball. Ja. Denkt doch mal drüber nach, ob man nicht die Regeln dahingehend ändert oder zumindest das diskutiert, dass man die Spielzeit möglicherweise kürzer macht oder das Feld verkleinert.
Ja.
Also quasi fördert, dass eben auch Frauenfußball zu einem Spektakel werden kann.
Wenn man das anpasst.
Es ist auch die große Pointe dieses Textes ist, nachdem wir jetzt uns 3 Wochen lang auch Journalismus angehört haben, wo die Journalisten probiert haben, ihre Sommerlöcher mit Pferdeschwänzen zu füllen, ist ja, dass die große Pointe ist, dass ja jetzt nicht Frauen zwischen 20 und 45 Frauenfußball gucken, als Unterstützung, sondern dass die Gruppe, die am allermeisten einschaltet bei den Frauenfußballspielen, Männer ab 65 ist. Das ist die zentrale Zuschauerzielgruppe im Moment. Und das ist ja, was Köster und Gilbert auch sagen. Vielleicht könnte man auch eine andere Zielgruppe ansprechen, wenn man den Sport nochmal überdenkt und die Regeln und vielleicht da eine kleine Revolution herbeiführt.
Ja, gut, also das mit den Männern, habe ich auch gelesen, Männer 65 liegt natürlich daran, dass ARD und ZDF übertragen, das ist quasi immer so.
Aber alte weiße Mann als Rettung des Frauenfußballs, das ist doch mal eine Konklusion.
Aber ich finde es einfach, also die schöne Essenz des ganzen Textes ist, aufhören, den Männerfußball als Maßstab zu nehmen, ist eigentlich die größtmögliche und sinnvollste Emanzipation für den Frauenfußball. Ja. Und das finde ich eigentlich eine gute Lösung.
Ja, finde ich auch gut. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mal ein Omelett fressen.
Ist es wieder soweit?
Pass auf, Micky, aber du musst dir noch eine Sache anhören, weil, weißt du, sonst sagen die da, wie, Moment, ihr sagt, es ist fußballfreie Zeit und da redet ihr nur über Hummels und die Frauen-WM und gar nicht über die U21? Ja, das muss man sich ja dann auch anhören. Ich wollte nochmal, ich habe es ja vorhin schon mit dem Karpatenhund versucht. Die U21, die ja furios gespielt hat in den ersten beiden Spielen dieser U21-EM, trifft ja auf Rumänien im Halbfinale. Die Überraschungsmannschaft. Und ich lege es allen nur ans Herz. George Hagi, den wir hoffentlich noch in unserem Legenden-Podcast irgendwann besprechen.
Ja.
Dieser große Mann des FC Barcelona und Galatasaray Istanbul hat einen Sohn, Giannis Hagi. Und der Typ ist die Sensation dieses Turniers. Guckt euch Videos von dem an. Er spielt noch bei dem von seinem Vater gegründeten Verein, der aus dieser Fußballschule hervorgegangen ist. Aber der wird auf jeden Fall das nächste Spielmachertalent in Europa. Also wer George Hagi oder George Hagi, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ich weiß nur, er heißt Hagi, Aber wer wirklich Fußball liebt, guckt euch Jans Hadji an gegen die U21.
Trainer von Rumänien übrigens Ion Tiriac, natürlich. Oder war er Manager? Ich weiß es nicht. Okay, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Die fußballfreie Zeit ist gar nicht so fußballfrei, wie wir am Anfang oder am Ende der letzten Staffel von Fußball MML gedacht haben. Ich erinnere übrigens, weil wir gerade so schön über Frauenfußball geredet haben und ja mittlerweile sich rumgesprochen haben, dass in den 90ern, während ihr irgendwie Panini-Alben gesammelt habt und euch Wattenscheid 09 gegen Alemannia Aachen angeguckt habt, habe ich Tennis geguckt und es gibt einen legendären Satz von Boris Becker aus der Zeit, der irgendwann gefragt worden ist, wie er denn eigentlich das hier Tennis von Steffi Graf finden würde. Ja. Ich glaube, er ist an einem Geldautomaten in Wimbledon kurz befragt worden. Und darauf hat er geantwortet, die Steffi, die spielt Damen-Tennis.
So.
Und damit ist alles gesagt, wir sind ein...
Mit dieser Bernhard-Brink-Parodie verabschiede ich mich.
Also ich guck ja Frauenfußball WM jetzt nicht mehr, seit Marta ausgeschieden ist. Da, ich habe meine Prinzipien. Ne?
Ja.
Harry.
Ja, so, das war's für mich. Danke. Das ist wieder mal der Grund. Es hat mir wieder mal überdeutlich gezeigt, warum ich gut daran tue, normalerweise 5 Minuten vorher schon abgehauen zu sein, dass ich nämlich genau solche Sachen überhaupt nicht mitbekomme und nicht hören muss. Ich habe dermaßen die Schnauze voll. Könnt ja machen, was ihr wollt. Ich glaube, ich habe sogar... Mir sind irgendwo hier 2 Euro aus der Tasche gefallen. Aber da redet ja wieder keiner drüber. Ich habe so gesehen, mit welcher Gier... Mir fehlt 2 Euro. Mir sind 2 Euro aus der Tasche gefallen. Die sind weg. Verstehst du? Weg sind die. Toll. Dankeschön. Vielen Dank, MML. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Lebensabend. Ich muss
Omelett
essen. Habibi!
Yannis Hadji.
Soll ich ausmachen?
Können wir uns bitte noch voneinander abschieden? Oder drückt der Melzer schon wieder an die Tür?
Nein, das tut er nicht. Aber da du tatsächlich heute leichte, wahrscheinlich Sommer beginnt, hitzebedingt leichte Leitungsschwierigkeiten nach Hamburg hattest, für die wir uns natürlich entschuldigen wollen, aber keine Angst, Lukas Vogelsang, man konnte dich durchaus noch verstehen.
Aber das müsst ihr mir doch auch einfach sagen. Also ich kann es ja nicht
hören. Ja, aber es macht ja nichts. Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass trotz neuer Leitung zwischendurch es weiterhin so geblieben ist. Deswegen sagen wir kurz und knapp, es war schön, dieses kleine Sommer-Intermezzo. Ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Woche wieder bei Fußball MML, dann mit vielen lustigen Sachen, die wir noch geplant haben. Dir wünsche ich einen tollen Tag im Freibad in Mülheim.
Ja, das wird schön. Ich setze mir jetzt hier wieder am Computer und arbeite mal für mein Geld. Und du machst dir eine schöne Zeit da in Eppendorf.
So mache ich.
Tschüss.
Genau. Bis dann und euch einen schönen Sommer. Tschüss.